Live on Tape. Der Podcast kurz vor der Nacht. Präsentiert von Gregor Elsbeck.
Schon wieder 23 Uhr, meine Damen und Herren, und damit herzlich willkommen zur ersten Freitagsausgabe in dieser sechsten Staffel, wie gewohnt live aufgezeichnet aus einer noblen Wiesbadener Altbauvilla auf der einen Seite. Und weil unser Traditionsgast wie zu Beginn einer jeden Staffel heute wieder vorbeischaut auf der anderen Seite aus
einer top renovierten 60er-Jahre-Wohnung in Mainz. Hallo.
Hallo, Annalena. Da ist sie wieder, meine Damen und Herren. Der goldene Rahmen um eine jede Staffel, Annalena und Gülay. Und solange wir das immer schaffen, ist alles gut, meine Damen und Herren. Da braucht man sich gar keine Gedanken zu machen, was sonst so passiert in der Staffel. Das ist auf jeden Fall schon mal der glückliche Rahmen. Ja, und man muss sagen, irgendwie, glaube ich, das habe ich ja gestern schon angedeutet, haben wir uns die Tage schon mal gehört, oder?
Ja, wenn ich nur noch wüsste, wann und wo das war. Och, ich kann mich irgendwie gar nicht mehr erinnern. Das ist schon so lange her irgendwie.
Und das war aber gar nicht so weit weg auch, ne?
Ja, irgendwie, ne, war irgendwo so hier in der Nähe. Ach, ja, ich komme nicht drauf.
Irgendwie so vor der Haustür fast und irgendwas haben wir da auch gefeiert, glaube ich, aber
Ja, ich meine auch.
Da haben wir doch noch so ein komisches Salzwasser getrunken und so, aber naja, ich weiß auch nicht mehr genau, wir sind ja auch schon älter, da kann man sich nicht mehr alles merken in diesem Leben.
Nee, aber du scheinst es ja gut vertragen zu haben, das Wasser.
Ja, genau, ich bin immerhin nicht krank geworden, ich hatte es ja noch angedeutet, ne, in der Sendung, wenn Donnerstag und Freitag die Ausgaben ausfallen, dann wissen Sie Bescheid, meine Damen und Herren, aber hier sitze ich immer noch. Ja, und die Annalena und ich, wir hatten eine lange Woche, meine Damen und Herren, eine anstrengende Woche und das lag nicht nur an dieser Spezialsendung am Mittwoch, sondern auch an vielen beruflichen Dingen, die wir noch drumherum hatten. Aber jetzt lassen wir ganz entspannt die Woche ausklingen bei diesem Aprilwetter. Es ist ja richtig herbstlich schon fast wieder, ne? War richtig kühl heute Morgen auch. Jetzt zum Abend hin mal wieder ein bisschen Sonne, aber es ist viel zu kalt, finde ich. Also.
Ja, es ist doch sehr frisch draußen geworden.
Ja, deshalb können wir uns auch am Wochenende dann zu Hause hier einkuscheln und das Ganze genießen und uns erholen. So, und wir haben auch heute, das passt irgendwie zu dieser trüben Stimmung, auch gar nicht so viele Meldungen drin. Das war ein kleines Phänomen diese Woche. Am Montag und am Dienstag gab es wer weiß was an Meldungen. Da hätte ich die Sendung, die ja ohnehin schon ziemlich lange gedauert haben, noch weiter ausdehnen können. Und jetzt Donnerstag und Freitag Flaute, muss man sagen. Wir haben jetzt insgesamt 4 plus 3 sind, jetzt kann ich noch nicht mal mehr rechnen, nein, 7 Meldungen. Und ja, aber dafür lassen wir uns jetzt mal Zeit. So, und ich brauche jetzt von Annalena eine Autorisierung, denn normalerweise fängt ja hier der Gast immer an, so ist es üblich, so ist es gutes Benehmen. Aber wenn der Gast nur 3 Meldungen hat und ich leider 4, dann geht es mit der Wechselei nicht auf, deshalb muss ich jetzt beginnen. Ist das in Ordnung?
Ja, ich gestatte es dir. Ist dir erlaubt.
Puh, habe ich ja nochmal Glück gehabt. Dann fangen wir mal in der Hauptstadt an, meine Damen und Herren, in Berlin heute. Da heißt es nämlich in Kreuzberg, kein Kaka bitte. Berliner Kindergartenkinder müssen Anti-Junkie-Schilder malen. Fotos eines Berliner Kindergartens gehen gerade durchs Netz. An der Tür der Einrichtung sind von Kindern gebastelte Schilder befestigt, die darum bitten, dass man ihre Türe sauber hält. Nicht hier kacken steht groß auf einem Schild an einer Hauswand in Berlin. Ich meine, das muss jetzt noch lange keine Kita sein. Das kann man in Berlin fast überall hinschreiben, meine Damen und Herren. Vor allem im Regierungsviertel. Kacken Sie uns bloß nicht vor die Tür. Naja, egal. Das Schild ist bunt und offenbar von Kindern gemacht. Wie ein Mann auf Reddit berichtet, hängt es im Eingangsbereich eines Kindergartens in Berlin. Gemäß der Aussage eines ehemaligen Anwohners machen Drogenabhängige den Eingangsbereich des Kindergartens regelmäßig zu ihrer Toilette. Der Reddit-Nutzer, der diesen Missstand zur Sprache brachte, veröffentlichte auch Fotos als Beweis für die Behauptungen. Darüber hinaus schildert er, dass es keine Seltenheit sei, dass Drogenkonsumenten den Eingang blockieren, während die Betroffenen ihren Rausch ausschlafen. Es ist außerdem völlig normal, Spritzen zu finden, so der Mann auf der Social-Media-Plattform. Sie schleichen sich in ein Gebäude und schmeißen in den Eingang eines scheißen in den Eingang eines Kindes. Gartens, behauptet der Mann. Es gebe einen Innenhof im Gebäude, eine Toilette im Park, dennoch sei das Problem offenbar so schlimm, dass jetzt sogar Kindergartenkinder Schilder malen müssen. Ja, ich meine, den Kindern wird das gar nicht solche Probleme bereiten. Kinder malen ja gerne. Was ist ihnen eigentlich fast schon egal? Die betroffene Person erzählte, sie habe einst versucht, eine Person hinauszubewegen, die direkt vor ihrer Tür Crack rauchte. Diese Person entgegnete darauf, dass das Gebäude seit Jahren ein beliebter Ort für Drogenkonsum und Schlaf sei. Sie schloss daraus, dass ich diejenige sei, die hier raus müsse, da sie ortsansässiger sei, behauptete der Reddit-Nutzer. Die Gegend um den Görlitzer Park in Kreuzberg ist seit Jahren berühmt-berüchtigt. Im Park selbst kommt es immer wieder zu Gewalttaten und offenem Drogenkonsum. Daher wurde letztes Jahr auch beschlossen, dass der Park durch einen Zaun nachts abgeschlossen werden soll. Na, das sind kreative Maßnahmen der Behörden, meine Damen und Herren. Das hätte man vielleicht schon immer machen sollen, auch mal in Berlin ruhig solche Kitas und Kindergärten abschirmen von der Öffentlichkeit, auch da mal ein paar Zäune drumrum. Ich meine, viele durchschnittliche Kinder, die so in Berlin aufwachsen, erleben das ja als Erwachsene später sowieso jahrelang im Vollzug, dass sie zwischen Zäunen leben müssen, meine Damen und Herren. Also insofern können sie das doch schon mal im Kindergarten lernen. Aber wir können halt froh sein, Annalena, dass wir als Kinder noch frei leben konnten. Wir sind aber auch in der Provinz aufgewachsen, ne? Da gab es ja sowas im Kindergarten gar nicht.
Ja, doch. Also bei mir im Kindergarten, kann ich mich erinnern, gab es zumindest außenrum so einen Zaun, weil das war halt direkt an der Straße gelegen, wenn auch nicht so eine dicht befahrene Straße, aber da hätte es theoretisch die Möglichkeit gegeben, dass man da halt einfach rausläuft. Und ja, deswegen gab es da zumindest außenrum mal so einen Zaun.
Und du hast es als gewitztes Kind aber trotzdem geschafft, darüber zu klettern, oder?
Ja, natürlich. Ich meine, du weißt, wie groß ich bin. Ich war auch schon als Kind sehr groß und habe es früh geschafft, auf Klettergerüste hochzuklettern oder auch über Zäune.
Ja, sehen Sie, früh übt sich, meine Damen und Herren. Ja. Also bei uns gab es zwar auch diesen typischen grünen Gartenzaun, muss man ja fast schon sagen, diesen grünen Metallzaun da, der ist ja irgendwie überall um öffentliche Anlagen und so rum. Das hatten wir auch, aber nur hinter dem Spielplatz, wenn ich mich richtig erinnere. Weil nach vorne hin, wo das eigentliche Kindergartengebäude war, da war nur so eine kleine Nebenstraße und so, da konnte eigentlich nicht viel passieren. Da gab es, glaube ich, gar keinen Zaun, aber ja. Nee, aber auf jeden Fall haben wir keine Leute gehabt, die uns da in den Kindergarten gekackt hätten, ne?
Nee, so. Nicht, dass ich wüsste.
Außer die Kindergartenkinder selbst vielleicht mal, ja, wenn sie es nicht mehr halten konnten und die Erzieherinnen nicht pünktlich mit ihnen zur Toilette gegangen sind. Ich weiß nur noch, dass bei uns in der Grundschule einmal eingebrochen wurde ins Klassenzimmer. Da kann ich mich noch dran erinnern. Nach dem Wochenende oder nach den Ferien haben wir das dann gesehen.
Krass.
Ja, aber
wurde geklaut, denn was gestohlen?
Geklaut wurde, glaube ich, nichts, außer ein paar Kreidestäbe oder so. Nein, ich weiß es nicht. Nein, es wurde, glaube ich, nichts geklaut. Weiß ich auch nicht, wer das war. Ja, aber Zustände wie in Berlin sind da zum Glück an uns vorübergegangen in den Kindertagen.
Ja.
Und damit bist du jetzt zum ersten Mal dran. Jetzt aber der Gast hier.
Ja, weil ich so ein freundlicher Gast bin, habe ich mir gedacht, ich lasse dich entscheiden, womit ich anfange. Ich habe zur Auswahl Deutschland, Österreich oder die Schweiz. Was möchtest du haben als erstes?
Da kann ich ja als Uhrenfan nur die Schweiz bevorzugen, ist ja klar.
Okay, dann wird es ein Stück weit kulinarisch, aber nur im weitesten Sinne, denn in Zürich hält ein Streit schon die Netzwelt seit ein paar Tagen in Aufruhr. Und zwar geht es um Folgendes. Der SRF hat eine dreiteilige Doku-Reihe gedreht über die Kronenhalle in Zürich. Das ist ein Gourmet-Restaurant, das dieses Jahr 100 Jahre alt wird. Und man hat sich halt gedacht, zum Jubiläum machen wir mal irgendwie so eine große dreiteilige Doku-Serie. Und na, der erste Teil, der hat für sehr gemischte Kritiken gesorgt, vor allem weil der Chef Peter Scherer sehr, sagen wir mal, streng mit den Angestellten umgeht. Also er wurde sehr für seinen Umgangston dort kritisiert. Und jetzt die neueste Wollte war, dass daraufhin auf die Ausstrahlung hin zahlreiche Menschen bei Google eine Ein-Stern-Bewertung abgaben, die nachweislich offenbar auch nicht in diesem Restaurant waren, sondern einfach nur diese Bewertung abgegeben haben, um eben ja, ihren Ärger über den Umgang mit den Mitarbeitern auszulassen. Und jetzt das Allerneueste ist, dass die Kronenhalle die Ein-Stern-Bewertung hat löschen lassen. Das heißt, wenn man da jetzt auf die Rezension geht, sind die neuesten ungefähr 3 Wochen alt. Und ja, der Mediensprecher der Kronenhalle wird zitiert mit, die schlechten Rezensionen beziehen sich ausschließlich auf die Ausstrahlung des Films. Und ja, man hat eben von Seiten der Kronenhalle die Löschung der Google-Rezension beantragt, weil die eben nicht auf einen Restaurantbesuch beruhten. Und ja, offenbar hat Google dann gesagt, na gut, okay, das können wir nachvollziehen, dann löschen wir jetzt mal hier die schlechten Kritiken. Der Peter Scherer, also der Chef, hat sich auch selber zu der Kritik an seinem Führungsstil geäußert und meinte, dass er seine Lehre 1979 angefangen habe. Die klassische französische Küche sei seine Grundlage und er sei seinem Lehrmeister bis heute verbunden. Er tausche sich noch regelmäßig aus. Und wenn man sowas halt mit alter Schule meine, dann sei er auf jeden Fall ein Koch der alten Schule. Er selber nimmt seine Rolle als Chef so wahr, dass er sagt, ich lebe das, was ich von meinen Leuten verlange. Dinge wie Pünktlichkeit, Sauberkeit und ein gepflegtes Erscheinungsbild seien ihm wichtig. Da gehe er auch mit guten Beispielen voran und fügte dann zum Schluss hinzu, von meinen drei Sous-Chefs arbeitet jener, der am wenigsten lang hier ist, seit 23 Jahren mit mir zusammen. Mein Führungsstil scheint also zu funktionieren. Also man merkt schon, der Typ scheint sehr meinungsstark zu sein. 20 Minuten, das Online-Magazin aus der Schweiz hat dann auch noch vor der Kronenhalle Stammgäste befragt. Und schön ist auch, dass sie eine Erika Mora und ihren Lebenspartner Walter Sigrist zitieren. Sie 85, er 75 Jahre alt, die gehen schon seit über 40 Jahren dahin und die meinen, die Doku sei kein Grund, um nicht mehr zu kommen und es sei, also der Umgangston in der Gastronomie, den kennen sie, er wäre im Beitrag aber jetzt auch nicht ganz so schlimm und in der Küche müsse Disziplin herrschen und
Ja.
ja, die fanden es ganz normal, wie der Küchenchef gesprochen hat.
Und die meisten Bewertungen auf Google jetzt, nachdem die Ein-Sterne-Bewertungen alle gelöscht wurden, sind dann wahrscheinlich Zwei-Sterne-Bewertungen, oder?
Ich muss ehrlich zugeben, das habe ich jetzt gar nicht mehr nachschauen können, aber es ist auf jeden Fall ein sehr, sehr teures Restaurant. Da habe ich eben schon mal nachgeschaut. Also man kann da sehr, sehr gut essen, offenbar.
Ja, in Zürich sowieso, das kann ich bestätigen aus eigener Erfahrung. Aber man muss natürlich auch tief in die Tasche greifen, wie in der Schweiz sowieso schon und da erst recht, ne? In solchen Etablissements.
Also, ich sehe gerade, im Moment sind es 4,6 von 5 Sternen. Allerdings sind hier auch schon wieder ein paar Ein-Sterne-Kommentare hinzugekommen, sehe ich gerade. Und nun ja.
Für ein paar Tage auf jeden Fall, bevor
Ja.
die dann auch wieder rausgenommen werden.
Aber ich denke, der Streit wird sich noch ein bisschen hinziehen, weil ich denke, diejenigen, die dann einen schlechten Kommentar verfasst haben, werden sich jetzt auch angespornt fühlen, nochmal einen dazulassen. Und
Ja.
ich denke, das wird noch ein bisschen weitergehen.
Genau. Und wenn das Restaurant in Berlin wäre, hätte man ihm schon längst in den Eingang gekackt. Ja. Zur Rache. Nein, aber es ist ja auch so, in der Gastronomie ist eben oftmals ein rauerer Umgangston an der Tagesordnung. Ne? Nur, dass man das in der Schweiz wahrscheinlich nicht gewohnt ist. Da ist ja doch ein bisschen alles ruhiger und gesetzter. Also von daher
Naja, ich
ist.
sag mal so, also klar mag es sein, dass es ein rauerer Ton, dass es einen raueren Ton da gibt, aber trotzdem alles muss man sich halt dann auch nicht gefallen lassen, ne? Also demütigen muss man sich da jetzt auch nicht lassen, nur weil man in der Gastronomie arbeitet. Also
Man,
ich finde nicht, dass man da alles mit sich machen lassen sollte.
ja,
Aber
man müsste Details mal hören, was der gute Mann denn da so gesagt haben soll, ne?
ja, ich hatte es auch irgendwo gelesen. Sekunde, ich suche es nochmal raus. Genau, also die Episode dieser Dokumentationsserie zeigt eben die Vorbereitung in der Küche. Und dabei ist ihm wohl das ein oder andere Mal ein Fluch über die Lippen gerutscht und ein Angestellter hat aus Versehen nur 4 Kilo Scampi bestellt anstatt 40. Und da ist er wohl ein bisschen, ja, ich will nicht sagen ausgerastet, aber ist er da doch mal ein bisschen wütend geworden und hat sich dann darüber mokiert, dass diese Menge halt gerade mal für einen Tag reicht. Ich weiß, ich habe die Dokumentation selber nicht gesehen. Also es kommt ja immer so ein bisschen drauf an, in welchem Ton sagt man das, ne? Man kann das sehr freundlich einem mitteilen und sagen, Entschuldigung, aber du hast da leider einen Fehler gemacht. Wir haben jetzt leider viel zu wenig Scampis. Man kann jemanden aber auch dann anschreien und zusammenfalten. Und es kommt immer so ein bisschen auf die Tonlage an. Wie das jetzt am Ende lief, das weiß ich nicht.
Aber dass das nur für einen Tag reicht, das wundert mich ja jetzt auch, ne? Also das hätte ich gedacht, reicht in der Schweiz nur für eine Stunde. Aber, aber in der Schweiz gehen die Uhren ja bekanntlich auch anders, ne? Wenn sie da auch produziert werden. Aber vielleicht gerade deswegen. Gut, das heißt, das war die Schweizer Meldung und jetzt können wir uns alle nachher noch auf eine österreichische einstellen und eine deutsche.
Genau.
Ja, wunderbar. Das ist doch mal hier heute der Dach-Dreiklang sozusagen, der Dachregion. Wunderbare Sache. So, wir gehen jetzt mal nach Düsseldorf beziehungsweise in die Düsseldorfer Umgebung, wobei man eigentlich sagen muss, die Firma, um die es jetzt hier geht, die sitzt in einer Stadt, die der Annalena gar nicht so unbekannt ist. Und unser Markus, wenn der heute zu Gast wäre, Grüße übrigens, falls er zuhört, noch bekannter, weil er ja da um die Ecke wohnt, nämlich Montabaur. Da sitzt ja eine Technikfirma, die vielen von uns auch die Internet- und Telefonleitung bespielt mit ihren Routern und wunderbaren Paketen zu günstigen Preisen. Aber wir wollen ja hier keine Schleichwerbung machen. Was meinst du, welche Firma ich so meinen könnte?
Also in Montabaur gibt es eigentlich nur eine Firma, die man da meinen kann, und das ist ganz klar 1 und 1.
So ist es, als ob ich es dir nicht schon vor der Sendung gesagt hätte, ne? 14.000 Quadratmeter Fläche in Lennep nahe Düsseldorf. 1&1 Gründer plant großes Outlet. Das ist nämlich die eigentliche Meldung, worum es geht. Bis zu 140 Geschäfte sollen sich auf dem neuen Outlet-Gelände in knapp 40 Kilometern Entfernung von Düsseldorf ansiedeln. Auf dem Dach können Besucher Joggingrunden drehen. So, das geht jetzt aber genau in die andere Richtung, was ich zuerst dachte, wo ich die Meldung gelesen habe. 1&1 Gründer plant großes Outlet. Da dachte ich auch schon, will der alte WLAN-Router verkaufen oder was zu besonders günstigen Preisen? Was soll man in einem 1:1-Outlet erstehen können. Aber nein, er sorgt nur für die Geschäftsumgebung und da können sich dann ganz andere Firmen ansiedeln. Für die kleine Stadt Remscheid im Bergischen Land ist es ein Jahrhundertprojekt. Man höre und staune. Im Ortsteil Lennep, der knapp 40 Kilometer von Düsseldorf entfernt liegt, will 1&1-Gründer Ralf Dommermuth gemeinsam mit seinem Sohn Philipp voraussichtlich im Jahr 2027 ein großes Shopping-Outlet eröffnen. Wie auf der Webseite des Bauprojekts nachzulesen ist, haben Vater und Sohn Dommermuth rund 15 Millionen Euro für das 64.000 Quadratmeter große Grundstück bezahlt. Geplant sind darauf rund 18.000 Quadratmeter Verkaufsfläche, von denen 15.000 Quadratmeter auf die Kategorie Bekleidung und Sportbekleidung entfallen sollen. Aha. Geplant sind außerdem ca. 1500 Parkplätze und Gastronomie. Können sich ja die Schweizer vielleicht auch mal ansiedeln, meine Damen und Herren. Vorbild könnte das Outlet-Center im rheinland-pfälzischen Montabaur sein. Sieh an, da sind wir schon wieder zurück in Montabaur, das ebenfalls von den Dommermuths betrieben wird. Aber auch da gibt es keine alten WLAN-Router zu kaufen, meine Damen und Herren. Es ist dasselbe Geschäftsmodell. Das Center in Lennep soll laut den Planungen ein begrüntes Dach bekommen, das begehbar ist und zu den Öffnungszeiten des Centers der Allgemeinheit zur Verfügung stehen soll. Fußball spielen könne man dort zwar nicht, sagt die Stadt Remscheid. Das hätten sie aber mal zur EM hier im eigenen Lande ruhig so einrichten können. Hätte die UEFA bestimmt auch genehmigt, aber das Dach ist stabil genug, um seine Joggingrunde zu absolvieren, spazieren zu gehen oder einfach gemeinsam mit Freunden Zeit zu verbringen, heißt es auf der Projektwebseite. Für die Stadt Remscheid ist es laut Information des Kölner Stadtanzeiger der zweite Versuch, das Outlet zu realisieren. Die britischen Betreiber der MacArthur Glen Outlets hätten sich zuvor als Investoren aus dem Projekt zurückgezogen. Tja, die Engländer sehen also kein Potenzial in Remscheid, meine Damen und Herren, das kann ich ja überhaupt nicht nachvollziehen. Ich finde es aber interessant mit der Dachangabe. Das Dach ist stabil genug, um da seine Joggingrunde zu absolvieren, spazieren zu gehen oder mit Freunden Zeit zu verbringen. Ja, frage ich mich, sollte nicht das Dach eines jeden Hauses stabil genug sein, um sowas darauf zu tun? Das sind ja nun keine abstrusen, abgehobenen Dinge. Können wir ja beruhigt sein, oder? Weil wenn es das noch nicht mal aushalten würde, wäre das Dach, glaube ich, sofort wieder zusammengestürzt nach der Eröffnung. So, also, na gut, Sie wissen, wenn Sie in der Nähe von Düsseldorf wohnen, was Sie ab 2027 da alles Schönes machen können, meine Damen und Herren. Gerade bei so einem feuchten Wochenende, wie das jetzt hier bevorsteht, hätte das wunderbar gepasst. Da werden wir mal eine Sondersendung machen, ne, Annalena? Demnächst, 2027, kannst du dir schon mal eintragen in den Kalender.
Definitiv. Also das Fashion Outlet in Montabaur, das ist ja schon da. Da könnte man das theoretisch auch machen. Ist aber nicht besonders überdacht, muss ich dazu sagen. Ah. Aber finde ich sehr interessant, weil als du das eben vorgelesen hast, habe ich gedacht so, krass, der muss sich ja echt von dem Blick aus seinem Bürofenster inspiriert haben lassen. Und tatsächlich, es war ja auch genau so. Ah, also dieses Outlet steht wirklich direkt neben 1&1 seit einigen Jahren. Und ja, finde ich witzig, dass er sich davon hat leiten lassen, zu sagen, ach, da mache ich mein eigenes auf.
Ja, natürlich, ne? Aber das andere, so wie ich das hier gelesen habe, war ja auch schon aus seiner Feder irgendwie, ne?
Ja, irgendwie war er da auch schon dran beteiligt. Aber sowas, das wusste ich gar nicht.
Ja, interessant, aber das andere wusste ich wiederum nicht, dass wir hier mit dir heute eine Lokalmatadorin da fast haben vor der Haustür. Das passt ja hier.
Ja, ich bin da in der Nähe aufgewachsen, von daher, ich war schon öfter da.
Genau, wissen die Leute das auch mal von dir hier? Da musste es erst die 6. Staffel werden, dass das Publikum mal hört, wo du so aufgewachsen bist. So.
Im Fashion Outlet.
Ja, genau, direkt da. Man sieht es der Annalena auch immer noch an ihrem Kleidungsstil heute, meine Damen und Herren. Aber das reichen wir mal auf unserem absurd erfolgreichen Instagram-Channel nach. Nein, da haben sie die Annalena ja schon mal gesehen, durchaus. So, gut, also Grüße an die Familie Dommermuth an dieser Stelle und dann bist du wieder dran.
Ja, wohin möchtest du als nächstes reisen? Österreich oder zurück nach Deutschland?
Ja, dann machen wir erstmal noch den Auslandstrip weiter ab nach Österreich.
Okay, in Österreich gab es ein ganz spannendes Urteil, denn ein Swingerclub durfte während der Corona-Pandemie die Miete mindern, weil die Maskenpflicht den Sex erschwerte. Das Geschäft war auf, aber die Kundschaft blieb eben aus und deswegen senkte der Swingerclub die Miete und bekam jetzt vor Gericht damit recht. Das Ganze hat sich vor dem obersten Gerichtshof in Österreich abgespielt. Und ja, wie gesagt, der Betreiber hatte während der Pandemie die Mietzahlungen gesenkt und durfte das auch. Der Betrieb sei durch die Maskenpflicht praktisch unmöglich gewesen. Oder wie es halt in dem Urteil heißt, ich zitiere: Die verordnete Maskenpflicht verhinderte die Anbahnung und Ausübung ungezwungener, privater und nicht kommerzieller sexueller Begegnungen Fremder und betraf damit gerade einen Kernbereich des vereinbarten Vertragszwecks.
Na
Dem
eben.
Ja, dementsprechend sei eine dem vereinbarten Vertragszweck des Betriebes entsprechende Benutzung nicht möglich gewesen. Und ja, also so eine Entscheidung ist für den obersten Gerichtshof eher ungewöhnlich. Normalerweise hatte das Gericht in ähnlichen Fällen deutlich strenger geurteilt. Beispielsweise der Betreiber eines Bekleidungsgeschäfts hat die volle Miete zahlen müssen, obwohl er ja auch ähnliche Probleme hatte, dass er eben die Maskenpflicht durchsetzen musste. Und ja, die dahinterstehende Haltung des Gerichts mit Blick auf die Modegeschäfte geht auch aus der Entscheidung zum Swingerclub hervor. Denn, Zitat, maskenbedingte Unlustgefühle, Zitat Ende, allein hätten keine Auswirkungen auf die Bestand vertragsgemäße Brauchbarkeit eines Geschäfts,
Nee,
hieß es in
genau.
einer Randbemerkung.
Ja.
Und anders ist das halt im Fall des Swingerclubs, weil der Kernbereich des vereinbarten Vertragszwecks betroffen war. Und deswegen durfte die Betreibergesellschaft die Mietzahlungen zu Recht vermindern.
Ja, finde ich auch vollkommen gerechtfertigt. Und der Bekleidungstyp da, der soll sich mal nicht beschweren hier, ne? Ich meine, im Zweifel, wenn er es da nicht schafft in Österreich, kann er immer noch ein Outlet hier bei Düsseldorf eröffnen. Also das ist ja. Nee, das ist aber vollkommen richtig. Und da sehen Sie mal wieder, meine Damen und Herren, in Österreich ist man da viel lockerer. Das ist jetzt hierzulande überhaupt nicht gegeben. Hier wäre das nicht genehmigt worden. Aber da, die Ösis, die sind ja besonders frühreif auch. Das weiß man ja aus vielen Statistiken und Erhebungen. Ja, und da passt das einfach hin. Das wundert mich jetzt überhaupt nicht. Ja. Aber du hast gerade schon, ohne dass du es wusstest, die Überschrift für die heutige Sendung beigesteuert. Jetzt rate mal, welche das wohl sein könnte.
Irgendwas mit Zwingerclub?
Nee.
Nicht?
Ja, ich meine, das würde bei Google wahrscheinlich häufig gesucht werden und uns SEO-technisch mehr nützen, aber das meine ich gar nicht.
Die nicht kommerzielle sexuelle Begegnung Fremder?
Ist auch nicht schlecht, nee, aber meine ich auch nicht. Na, ein Versuch noch, aller guten Dinge sind drei.
Verhinderte die Anbahnung?
Nee, die
Nee.
maskenbedingte Unlust. Oder
Ah!
wie war das noch? War doch so, ne?
Genau, maskenbedingte Unlustgefühle.
Unlustgefühle, genau, richtig. Das ist die heutige Überschrift der Sendung. So. Das ist ja immer mal ab und an mal noch eine zusätzliche Serviceleistung für Sie zu Hause, meine Damen und Herren, wenn Sie sich immer fragen, wie kommen die eigentlich immer auf ihre Überschriften da in jeder Folge? Ab und an erkläre ich es ja mal und hier ist es auch wieder so. Da wissen Sie schon, während Sie es hören, wieso es denn so ist. Es sollte ja im Idealfall ohnehin so sein, aber da müssen Sie nicht aufmerksam hinhören, an welcher Stelle kam das denn jetzt vor, sondern heute sagen wir es Ihnen mal wieder ganz direkt, nämlich an dieser. Also, Grüße nach Österreich an dieser Stelle und gleich machen wir weiter mit einem Kultprodukt, das 60 Jahre alt wird, nämlich morgen am 20. April. Und es ist ein Nahrungskultprodukt. Was es ist, das sage ich Ihnen gleich nach einem frisch gezapften Schlückchen koffeinhaltiger Apfelschorle zum Wohl. Wunderbar. Und vor allem seit Mittwoch eine Genugtuung, seit ich dieses salzhaltige, nach verfaulten Eiern schmeckende Thermalwasser hier in Wiesbaden getrunken habe. Seitdem ist die koffeinhaltige Apfelschorle noch viel besser. So, hast du denn auch noch was zu trinken zu Hause?
Ja, ich habe mein Wasser hier neben mir stehen.
Ach,
ganz langweilig.
Das Wasser. Ja, gut, dann werden wir doch mal ein bisschen gewitzter jetzt vom Wasser zu diesem nahrungstechnischen Kultprodukt, was 60 Jahre alt wird morgen, nämlich Nutella. Ja, morgen wird Nutella 60 Jahre alt. Und ich habe so den leisen Verdacht, Annalena, dass du das als Kind gerne gegessen hast und auch heute immer noch gerne zu dir nimmst, oder?
Also als Kind auf jeden Fall. Theoretisch mag ich es eigentlich auch immer noch. Nur das Problem ist, ich habe mittlerweile ein anderes Produkt entdeckt, was ich in der Hinsicht dann lieber esse. Ich mache jetzt keine Schleichwerbung, aber es hat halt einfach mehr Haselnuss und hat keinen Zucker. Also es hat Süße aus Datteln statt aus normalem weißen Zucker.
Oh.
Und ja, das finde ich sehr lecker.
Das mit den Datteln hat mich jetzt rausgebracht. Ich dachte bis dahin noch, dass ich wüsste, was du meinst und wollte schon so anspielungstechnisch sagen, da kann man mal einen ehemaligen deutschen Nationalfußballspieler fragen, wie das ausgesprochen wird mit seinem S-Fehler. Aber nein, das meinst du dann wahrscheinlich nicht. Das ist ja jetzt mit Datteln. Ja, also komm, jetzt musst du aber doch mal sagen, ja, wenn es auch Schleichwerbung ist, aber was ist es denn?
Das ist von Alnatura, glaube ich. Ich weiß jetzt nicht den konkreten Namen, aber es hat halt deutlich mehr Haselnüsse als Nutella. Es hat Kakaopulver, sehr, sehr viel drin und eben die Süße aus Datteln und nicht aus dem Zucker. Und es schmeckt halt deutlich nussiger als Nutella, meiner Meinung nach.
Na, das muss ich ja dann doch auch mal probieren hier.
Kann ich nur empfehlen.
Interessant. Ja, also wir sind heute hier erstaunlich kulinarisch unterwegs, muss man mal sagen, wenn man mal von dem Kacken am Anfang absieht, meine Damen und Herren. So, aber Nutella, zurück zu Nutella. Also ich muss ja sagen, ich habe Nutella noch nie so besonders gerne gegessen, auch schon als Kind nicht. Da habe ich es zwar noch mal ab und an gegessen, aber auch schon nicht wer weiß wie gerne. Und inzwischen finde ich das grauenhaft. Also das heißt, das ist hier keine Schleichwerbung, meine Damen und Herren. Ich rate davon dringend ab. Aber egal, trotzdem ist es nun mal Kult und wird morgen eben 60. Und die Meldung wird so schön eingeleitet mit den Worten, was Deutschen das Nutella-Brot, ist Italienern die Nutella-Pizza und Franzosen das Nutella-Crepe. Ja, also Crepe, das wissen wir ja beide, Annalena, schmeckt ja mit weißer Schokolade am besten. Ja, da kann man das Nutella-Glas gleich im Schrank lassen.
Absolut.
Das müssen wir übrigens dieses Jahr mal wieder machen im Sommer. Das hatten wir doch letztes Jahr gar nicht. Nee, doch, hatten wir doch irgendwo, ne? Wo hatten wir das denn noch? Auf dem Johannesfest in Mainz oder was?
Ja, ich glaube.
Irgendwo, da war das, glaube ich, doch, ne? Ja, na ja, gut, dann geht's ja noch. So oder so, der Nuss-Nougat-Aufstrich ist fast überall auf der Welt ein Erfolg. Am 20. April 1964 lief das erste Glas in einem damals noch verhältnismäßig kleinen Familienbetrieb namens Ferrero in Alba vom Band. Es gibt nun wirklich wichtigere Fragen auf der Welt, aber unabhängig von den großen Zeitläufen und all den alltäglichen Problemen beschäftigt eine Frage die Frühstückstische schon seit Jahrzehnten. Nutella mit Butter oder ohne? Der Riss geht durch Familien, durch Wohngemeinschaften und auch durchs Bundeskabinett. Gesundheitsminister Karl Lauterbach, gewissermaßen vom Fach, hält beides zusammen für eine ekelige Angelegenheit. Wobei bei ihm gibt es ja noch genug andere eklige Angelegenheiten, mit denen er sich als Gesundheitsminister täglich rumschlagen muss. Die grüne Außenministerin Annalena Baerbock hingegen, wenn dann natürlich mit Butter, richtig ungesund. Genau, das kennen die Grünen ja. An diesem Samstag wird der zuckersüße Dickmacher, der 81 Kalorien auf einen Löffel vereint, 60 Jahre alt. Wobei Butter oder nicht eine typisch deutsche Frage ist, In Italien, dem Heimatland der Nuss-Nougat-Creme, legt man aufs Frühstück grundsätzlich weniger Wert und auch auf Butter. Dafür leistet man sich andere Extravaganzen. In Rom und anderswo gibt es Nutella auch als Pizza mit Puderzucker obendrauf. Die Kombination ist so mächtig, dass sie nur in kleinen Teilen verkauft wird. 1,20 Euro das Stück. Immerhin günstiger als eine Kugel Gelato mittlerweile. Das reicht für viele Stunden. In Frankreich wiederum, wie man vom Sommerurlaub weiß, gehören dick damit bestrichene Crêpes zu den beliebtesten süßen Sünden. Das erste Glas Nutella lief am 20. April 64 in einem damals noch verhältnismäßig kleinen Familienbetrieb namens Ferrero in Alba vom Band, einem Städtchen im Piemont. Im Norden Italiens hatte man schon im 19. Jahrhundert damit angefangen, bei der Herstellung von Süßwaren anstelle von Kakaopulver gemahlen Haselnüsse zu verwenden. Das ergab braune Nougat-Creme, beispielsweise in Form von Gianduiotti-Pralinen. Die Rohmasse gab es im Laden aber auch als Aufstrich zu kaufen. Der Sohn des Firmengründers, Michele Ferrero, kam dann auf die Idee, das Ganze in Gläser abzufüllen. In den ersten Jahren hieß dies noch Supercrema. Der Durchbruch kam aber erst mit der erzwungenen Umbenennung in den 60ern, weil in Italien seither nichts mehr mit dem Prädikat super verkauft werden darf, ausgerechnet im Land der Superlative in Italien. Das passt ja auch nicht so ganz. Nut steht für Nuss, Ella ist eine der klassischen italienischen Endungen. Heute ist Ferrero ein riesiger Betrieb mit einem Jahresumsatz von mehr als 17 Milliarden Euro, der seine Produkte in fast allen Ländern der Welt verkauft. Die Deutschen gehören seit jeher zu den treuesten Kunden. Aus DDR-Zeiten hält sich bis heute aber auch die Konkurrenz von Nudossi am Leben. Aus Nutella ist längst ein Synonym für Nuss-Nougat-Aufstriche aller Art geworden. Im italienischen Feinkostgeschäft gibt es die verschiedenen Sorten dutzendweise im Angebot. Je mehr Nuss und je weniger Palmöl, desto teurer. Der Markt ist groß genug. Der italienische Gastro-Experte Alberto Grandi meint, gerade die vielen Kopien sichern oder vergrößern noch den Ruf des Originals. Nutella sei zwar ein klassisches Industrieprodukt, aber bis heute verknüpft mit der Vorstellung von Genuss und italienischer Lebenskunst. So, dann geht die Meldung noch ewig weiter, meine Damen und Herren. Das müssen wir jetzt nicht alles ausbreiten. Es wird natürlich noch die Zusammensetzung von Nutella hier erklärt, meine Damen und Herren. Ein 400-Gramm-Glas beinhaltet beispielsweise, falls Sie es noch nicht wussten, 72 Stück Würfelzucker wohl bekommst. Ja, denken Sie mal dran, morgens beim Samstagfrühstück, was Sie da so alles in sich reinschaufeln. Und dann gab es mal die berühmte Nutella-Bande. Und wer war das wohl? Da denkt man sofort an die DFB-Elf, an die deutsche Fußballnationalmannschaft. Ich habe es ja eben schon angedeutet, die da so als Nutella-Boys auch bekannt wurden und als Nutella-Bande. Aber so einfach ist es gar nicht. In Hamburg gab es früher sogar einen Zuhälterring, der Nutella-Bande genannt wurde. Hauptsächlich wurde dies damit erklärt, dass sich die ältere Konkurrenz über die Jungluden lustig machen wollte, die erst einmal groß und stark werden sollten. Andere leiteten den Namen davon ab, dass zwei prominente Mitglieder der Bande Schwarze waren. Genau geklärt wurde das nie. Blieben zwei letzte Fragen. Wie heißt das eigentlich, die, der oder das Nutella? Das hat der Duden entschieden. Erlaubt ist alles. Das ist ja immer so im Duden. Wenn irgendwas zweifelhaft ist, ist es auch alles richtig. Und dann noch die Geschichte mit dem Kühlschrank drinnen oder draußen. Wo hält man Nutella besser? Da würde man eher sagen draußen, oder? So kalte Haselnusscreme ist so irgendwie komisch.
Ja, auf jeden Fall draußen, weil wenn das kalt ist, dann kannst du es ja gar nicht auf dein Brot oder aufs Brötchen schmieren. Dann machst du ja die Brotscheibe kaputt.
Ist ja gut, dass ich mit dir so einen praktisch denkenden Menschen heute hier zu Gast habe. Da wäre ich jetzt selbst gar nicht drauf gekommen. Ja, nee, aber klären wir das noch auf, was ich eben angedeutet hatte. Der Fußballspieler, der die Konkurrenz von Nutella damals beworben hatte, oder ich weiß gar nicht, ob der das überhaupt aktiv beworben hatte oder ob man dem das immer nur angedichtet hat aufgrund seines S-Fehlers in der Aussprache, Das war doch Kevin Kurani, der damals Nusspli beworben hat oder hätte bewerben sollen, laut Comedians. Wie gesagt, ich weiß gar nicht, ob der das wirklich am Ende gemacht hat oder das nur so eine Zuschreibung immer war. Aber da hieß es dann auch Nusspli. naja. So, das dachte ich eben, dass du das immer essen würdest, bevor du hier mit Alnatura um die Ecke kamst, ja? So.
Nee. Also ich habe mich in den vergangenen Jahren wirklich durchs Sortiment probiert und bin letzten Endes jetzt bei der Dattelcreme gelandet, weil die mir persönlich einfach am besten schmeckt.
Und am gesündesten ist, muss man mal dazu sagen.
Ja, gut, also zuckerfrei ist das Ganze jetzt auch nicht durch die Datteln, aber naja, gut.
Aber 72 Würfelzuckerstückchen sind da jetzt nur nicht drin, glaube ich mal. Ne?
So. Glaube ich auch nicht.
Gut, ja, das zu Nutella und dann bist du schon bei deiner letzten Meldung für heute.
Genau,
in
es
Deutschland.
Geht... Genau, es geht nach Deutschland, es geht in die Nähe deiner alten Heimat, nämlich nach Hünxe. Ich weiß nicht, sagt dir der Ort was? Wahrscheinlich,
ja,
oder?
Ja, aber das ist schon noch ein Stückchen entfernt, ja, doch, okay. Aber in NRW immerhin, ja.
Ja. Naja, die Meldung, die kommt aus der Kategorie Tier macht Sachen oder besser gesagt Tiere machen Sachen. Die Feuerwehr hat nämlich in Hünxe zwei Eichhörnchen aus einer Dunstabzugshaube befreien müssen. Und es kam dazu, die Bewohner einer Wohnung in Hünxe haben eigenartige Geräusche in der Küche bemerkt und schnell vermutet, dass sich ein Tier in der Abzugshaube befinden könnte. Sie haben daraufhin per Notruf die Feuerwehr gerufen und die haben dann auch die Abzugshaube demontiert und zwei Eichhörnchen rausgeholt. Eins davon war noch mit Speiseölresten beschmiert. Das mussten sie erst noch ein bisschen sauber machen, das arme Tierchen. Und dahinter wurde dann noch ein weiteres Eichhörnchen befreit. Und ja, beide verschwanden nach ihrer Befreiung dann in die Freiheit. Das arme Tier, das noch gereinigt werden musste, ein bisschen später. Aber offenbar hatten sich die beiden Tiere durch eine Klappe in der Außenmauer zur Dunstabzugshaube vorgearbeitet. Und möglicherweise, man weiß es nicht, wurden die Eichhörnchen durch irgendwas Leckeres, lecker riechendes dazu animiert, da reinzukrabbeln. Vielleicht gab es ja irgendwas mit Nuss. Vielleicht irgendwas mit Nutella, man weiß es nicht.
Genau.
Vielleicht hat jemand Nutella aufgekocht oder gebacken.
Das passt ja alles wunderbar zusammen hier heute. Eine kulinarische Sache fällt mir sowieso noch ein, aber das machen wir mal gleich nicht nach Ende der Sendung, sondern zum Ende der Sendung. Aber eine haben wir noch hier, aber das war zumindest das über die Eichhörnchen jetzt. Oder?
Also es gibt noch ein sehr, sehr süßes Bild dazu, wo das eine Eichhörnchen, das Verschmierte, zu sehen ist. Das sieht so niedlich aus. Da
können Sie doch mal.
Werde ich ganz sentimental.
Können Sie doch mal googeln am Wochenende, meine Damen und Herren. Bei dieser Kälte können sich wirklich mit solchen Fotos noch warme Gedanken machen hier. Bei dieser Kälte im April. Naja, so. Dann die letzte Meldung für heute, meine Damen und Herren, die führt uns mal wieder in die Welt des Geldes, meine Damen und Herren, des Vermögens, des Goldes, um genauer zu sein. Und da sind wir aber nicht in Sonnenberg, meine Damen und Herren, sondern in Hamburg ausnahmsweise mal. Riesige Goldmünze in Hamburg ausgestellt, Materialwert 2,2 Millionen Euro. Heute am Freitag ist sie dort ausgestellt worden. Die Münze wiegt 31 Kilo und misst 37 Zentimeter im Durchmesser. Wie der Edelmetallhändler Perot Aurum mitteilte, in seiner neu eröffneten Filiale am Rödingsmarkt wurde die Goldmünze mit dem Prägejahr 2004 für einen Tag gezeigt. Also das heißt, wenn Sie jetzt die Hoffnung hatten, Mensch, super, fahren wir mal am Wochenende nach Hamburg, gucken uns die an, ist schon wieder weg, meine Damen und Herren. So eine große Goldmünze können sie halt nicht ewig da irgendwo rumstehen lassen, sonst drohen Überfälle. Weltweit, außer in Berlin, da kackt man lieber davor, meine Damen und Herren, da klaut man nichts. Weltweit gibt es den Angaben zufolge lediglich 15 Stück davon. Und was hat es mit dieser Münze auf sich? Da kommen wir jetzt wieder zurück nach Österreich, wo wir auch schon mal eben waren. Die Münze Österreich hat sie geprägt. Es handelt sich nämlich um den berühmten Wiener Philharmoniker. Nicht die Wiener Philharmoniker, die so schön spielen, sondern den Philharmoniker. Eine weltbekannte Goldanlagemünze, die ja normalerweise auch in den bekannten Größen ausgegeben wird. Aber zum 15-jährigen Jubiläum der Münze 2004 hat die österreichische Münzprägeanstalt eben dieses riesige Exemplar ausgegeben. Im Jahr ihrer Ausgabe kostete die größte Goldmünze Europas noch unter 400.000 Euro, ein Schnäppchen verglichen mit heute. Denn jetzt, wie gesagt, bei um die 2,2 Millionen Euro. Die Vorderseite zeige die Orgel im goldenen Saal des Wiener Musikvereins und die Rückseite verschiedene Instrumente. Da können wir aber auch aus der indirekten Rede eine direkte machen, denn sie zeige es nicht nur, sie zeigt es wirklich, das weiß man ja. Der Nennwert von 100.000 Euro sei zum Ausgabezeitpunkt bewusst unter dem Realwert des darin verarbeiteten Goldes gewählt worden. Sondermünzen sind im ausgebenden EU-Land, in diesem Fall also Österreich, offizielles Zahlungsmittel, sagte Filialleiter Filippo Destro. Das heißt, man könnte mit dem Big Phil in der Wiener Fußgängerzone für 100.000 Euro shoppen gehen, würde dann aber auf 2,1 Millionen Euro verzichten. Ja, also das gilt für alle Anlagemünzen, die Sie so haben, meine Damen und Herren. Sie können damit wirklich einkaufen gehen, wenn da ein Euro-Nennwert drauf ist, auch mit diesem dicken Ding hier, dem Big Philharmonica sozusagen. Ja, aber da braucht man dann schon ein großes Portemonnaie.
Definitiv, ja. Das muss ja auch irgendwo hinpassen.
Genau, und das haben noch nicht mal wir hier in Sonnenberg, solche großen Portemonnaies. Das hat aber schon nur damit zu tun, dass wir hier meistens mit Karte zahlen, meine Damen und Herren, mit einer unserer zahlreichen Kreditkarten, die wir Einwohner hier alle so haben. So, mit der ich auch morgen wieder zum Bäcker gehen werde, mir meine samstäglichen Brötchen und Croissants zu kaufen, die ich dann dick mit Nutella bestreiche. Also Sie merken, heute hat hier alles irgendwie einen Bezug zueinander. Das ist wunderbar. Nee, aber die Frage, die ich eben noch meinte, drängt sich mir jetzt natürlich nochmal auf, denn irgendwie ist mir so, Annalena, und da kommen wir jetzt fast schon wieder in diese Mutmaßungen zurück, die wir am Anfang der Sendung schon mal hatten, diese dunklen Erinnerungen an irgendetwas, was vor kurzem stattgefunden hat. Ich meine ja zu wissen, dass dir irgendjemand so einen Gutschein geschenkt hat, die Tage, ja, für irgend so einen Anbieter, der Kochboxen versendet. Keine Ahnung, wie der heißt. Hast du dich denn da schon für irgendwas entschieden?
Noch nicht, denn das wird noch ein Weilchen dauern. Ich habe mir vorgenommen, das nach meinem Urlaub mal anzugehen, damit ich dann auch mal richtig Zeit habe, mich damit zu beschäftigen und zu gucken und dann auch mir was zu bestellen und das dann auch zu kochen. Deswegen wird das wahrscheinlich erst Mitte Mai, bis ich da was zu erzählen kann. Aber nochmal vielen herzlichen Dank dafür.
Ja, ich weiß ja gar nicht, an wen der Dank geht, ja.
Diejenigen, die es waren, werden es schon wissen, denke ich. Ja,
die es betrifft, genau. Ja, im Mai, gut, dann müssen wir dich ja doch nochmal entgegen der sonstigen Regel im Mai in die Sendung einladen, dann kannst du nochmal davon berichten hier und vielleicht ziehen wir dann ja diesen Hersteller auch als Sponsor hier rüber. Ich hatte die ja sogar schon mal einmal angeschrieben, aber noch bis heute keine Antwort erhalten, also es ist unerhört, ja. Dabei sponsern die einige andere Podcasts, aber das ist wahrscheinlich genau das Problem, meine Damen und Herren, schon viel zu beliebt. Aber das haben wir jetzt auch gar nicht nötig, wir begrüßen in dieser Staffel ja noch einen ganz anderen Sponsor, der ohnehin viel besser ist. Aber das ist ja jetzt alles noch Zukunftsmusik. Apropos Staffel, das war unsere erste Sendewoche in dieser sechsten Staffel, in dieser Rekordstaffel. Ich danke dir für deine beiden Gastspiele in dieser Woche, um es jetzt nochmal ganz direkt zu sagen.
Sehr gerne.
Und dir schon mal ein schönes, erholsames Wochenende, genauso
Dankeschön.
wie Ihnen zu Hause, meine Damen und Herren. Lassen Sie es mal ruhig angehen, ja, bei diesem Shitwetter, wie man im Norden sagen würde. Annalena und ich machen es auf jeden Fall, wie anfangs schon angedeutet. Und dich hört man dann spätestens Anfang der nächsten Staffel wieder, aber ich habe so das Gefühl, das würde ich auch in dieser Staffel irgendwann noch mal wieder hören.
Ja, bestimmt. Also, ich würde mich freuen.
Die ist ja auch lang genug und es gibt noch genug Anlässe dafür. Also nicht nur, damit du von deinen Kocherfahrungen berichten kannst wie im Mai, sondern es gibt ja auch noch ein weiteres Jubiläum und so weiter. Also das Spezialsendung auch noch zu Fußball-EM, aber das kommt ja dann alles noch. So. Also, danke dir nochmal
Gerne.
und ja, Ihnen ein angenehmes Wochenende, meine Damen und Herren. Damit entlasse ich Sie schon für diese Woche in die Nacht und sage wie immer ab ins Bett, schlafen Sie gut und bis Montagabend. Nacht.